NDR Info. Echo des Tages.
Für Sie heute mit Udo Schmidt, guten Abend. Die Corona-App kommt morgen, wir sprechen heute darüber. Die innereuropäischen Reisewarnungen sind aufgehoben. Wir denken darüber nach, ob das wirklich eine gute Idee ist. In den USA hat die Rassismusdebatte durch die Schüsse von Atlanta neue Nahrung erhalten. Und in Brüssel sollte ein Spitzengespräch Bewegung in die vollkommen festgefahrenen Brexit-Verhandlungen bringen. Das sind einige unserer Themen. Nach langem Warten und vielen Verzögerungen will die Bundesregierung die Corona-App morgen freischalten. Gesundheitsminister Jens Spahn wird die App erst den Fraktionen vorstellen und dann der Öffentlichkeit präsentieren. Die App kann helfen, Infektionsketten schnell zu erkennen. Da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Die aber zeigen sich deutlich bei der Frage, wie der Missbrauch der App ausgeschlossen werden kann und muss. Aus Berlin Alfred Schmidt.
Vor allem Daten- und Verbraucherschützer haben zahlreiche Anforderungen an die App gestellt. Der Streit auch zwischen den Parteien in Berlin ging über Wochen. Die Bundesregierung verspricht, dass viele der Forderungen nun erfüllt seien und dass es auch deshalb so lange gedauert habe, bis die Corona-Warn-App nun morgen kommt. Keine Bewegungsdaten, keine Daten über den Aufenthaltsort und keine zentrale Speicherung irgendwelcher Daten. Alles soll nur auf den jeweiligen Handys liegen. Alle sollen selbst entscheiden können, betont Regierungssprecher Seibert, ob sie die App herunterladen, ob sie diese dann auch aktivieren und selbst wer eine positive Testmeldung hat, könne auch dann noch entscheiden, ob er die freiwillig an andere weitergeben will oder nicht. Kurz gesagt, es gebe weder Zwang noch Belohnung.
Für die Bundesregierung bedeutet Freiwilligkeit, dass sich mit der Nichtnutzung der App keinerlei Nachteile verbinden. Und für uns gehört eigentlich dazu auch, dass man nicht belohnt wird dafür. Das ist das, was die Bundesregierung als Grundsatz hat und was wir auch allen Unterstützern, die sich ja zahlreich aus der Gesellschaft, aus Verbänden, aus Organisationen bei uns gemeldet haben, erfreulicherweise, was wir ihnen auch sagen. Freiwillig heißt freiwillig.
Freiwilligkeit, sagen Stimmen aus der Opposition, müsse allerdings noch mehr umfassen. Die neue App dürfe nicht zur Bedingung dafür werden, ob man etwa an Veranstaltungen, Reisen oder anderem teilnehmen dürfe, sagt Anke Domscheit-Berg von der Linken. Dafür müsse ein eigenes Gesetz her.
Freiwilligkeit ist aber nicht nur die Abwesenheit von staatlichem Zwang. Freiwilligkeit heißt auch die Abwesenheit von sozialem Druck. Das heißt, dass es verboten sein muss, dass potenzielle Arbeitgeber bei Bewerbungsgesprächen, Versicherungen, am Eingangsbereich von Kinos oder Restaurants irgendjemand kommt und sagt, mit App kommst du rein, ohne App kommst du nicht rein. Das muss verboten sein.
Die Grünen haben sich dieser Forderung angeschlossen. Die FDP sieht das anders. Ihr Digitalpolitiker Manuel Höferlin wendet ein, dass man damit nur etwas in ein Gesetz gießen würde, das ohnehin schon gilt. Ein eigenes App-Gesetz sei mit dem aktuellen Datenschutzrecht nicht vereinbar. Der FDP-Politiker sagt, er werde sich die App selbst herunterladen. Telekom, SAP und zahlreiche Start-ups hätten hier gut gearbeitet. Anlass zu konstruktiver Kritik sieht Höferlin allerdings auch.
Es gibt natürlich einige Schwachstellen, die liegen vor allen Dingen im System. Sie liegen darin, dass die Stellen, die mit der Corona-App letztlich in Verbindung stehen oder vom System her in Verbindung stehen, zum Beispiel die Gesundheitsbehörden, nicht digital sind. Das heißt, wir haben einen Medienbruch dort, wo es nachher auch geht, um Daten weiterzugeben. Nämlich zum Beispiel, wenn jemand positiv infiziert ist und das eingeben möchte, dann braucht man eine zweite Sicherheitsstufe, dass nicht irgendjemand sozusagen als Spaßfaktor meint, er müsse irgendwie ganze Klassen nach Hause schicken. Das soll derzeit über so eine Telefon-Hotline gelöst werden. Das ist wirklich eine Krücke. Das sehe ich kritisch.
FDP und Linke loben die Bundesregierung dafür, dass die App nun endlich transparent sei bei Datenschutz und Datensicherheit.
Alfred Schmidt. Reisen, Urlaubsreisen sind wieder erlaubt, zumindest innerhalb Europas. So lässt sich kurz zusammenfassen, was ab heute möglich ist, seitdem die Reisewarnungen für die EU-Staaten wieder aufgehoben sind. Das beflügelt sicher viele. Andere sind besorgt, dass sich Corona durch die schnellen Lockerungen wieder ausbreitet. Zur Lage heute Kilian Pfeffer.
Es darf wieder gereist werden. Das Auswärtige Amt warnt nicht mehr vor Reisen in 27 europäische Länder, darunter Italien, Österreich, Griechenland, Frankreich und Kroatien. Und auch die letzten Kontrollen an den deutschen Grenzen zu den Nachbarländern sind verschwunden. Also alles wieder normal? Nein, sagt Außenminister Maas, es gibt weiter Warnungen für Länder wie
Finnland, Norwegen, Schweden, weil dort es noch Einreisesperren gibt. Die gibt es sogar noch in Spanien, aber wir hoffen nur noch eine Woche.
Und von Reisen nach Großbritannien, Irland und Malta rät das Auswärtige Amt ab. Dort gibt es nach der Einreise noch eine zweiwöchige Quarantäne. Für 160 Länder außerhalb der EU gilt die Reisewarnung vorerst weiter bis zum 31. August. Möglicherweise, so hat es Außenminister Maas in Aussicht gestellt, werden auch hier die Reisewarnungen in den kommenden Wochen gelockert. Für Reisen innerhalb der EU appelliert Gesundheitsminister Spahn ganz generell:
Ich will jetzt nicht den Bürgerinnen und Bürgern vorschreiben, ob und wie sie in den Urlaub fahren. Grundsätzlich, ich sage halt nur, jeder kann für sich doch überlegen, ob es jetzt wirklich die weite Reise sein muss.
Sprich, muss es der mehrstündige Flug in den Süden sein oder reicht es vielleicht auch, in den Urlaub an die Ostsee zu fahren? Und außerdem, so Spahn:
Und jetzt darf nicht Ballermann sozusagen das nächste Ischgl werden. Also das eine ist ja die Frage nochmal des Reisens, das andere ist nochmal die Frage, was machen wir eigentlich auch in den Urlaubsorten und den Zielorten? Und Partyfeiern, würde ich mal sagen, ist dieses Jahr weniger angesagt.
Die Situation in den einzelnen Ländern stellt sich außerdem sehr unterschiedlich dar, was die Infektionslage, die Einreisebestimmungen, die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und die Hygieneregeln angeht. Das Auswärtige Amt informiert detailliert in seinen Reisehinweisen. Der Außenminister bereitet die Deutschen schon einmal darauf vor, dass alles anders sein wird.
Jeder, der glaubt, man könnte einen Sommerurlaub erleben, wie man ihn aus der Vergangenheit kennt, der wird sich im Sommer wundern.
Es ist die eine Botschaft, die zum Beispiel Jens Spahn und Heiko Maas immer wieder senden. Nur weil sich die äußeren Bedingungen ändern, sollten wir nicht weniger vorsichtig sein. Denn das Virus sei immer noch da.
Kilian Pfeffer aus Berlin. Jetzt also beginnt das Reisen wieder und Mallorca kommt als Top-Reiseziel der Deutschen natürlich eine Schlüsselrolle zu. Heute sind als Pilotprojekt die ersten deutschen Urlauber auf Mallorca angekommen. Sie werden eng betreut, um genau zu schauen, ob es denn gut geht mit dem Reisen in Zeiten von Corona. Marc Dugge ist für uns auf Mallorca. Gerade eben vor der Sendung habe ich ihn gefragt, ob die ersten Stunden des Pilotprojektes denn gut verlaufen sind.
Ich denke ja. Also die Gäste, die angekommen sind am Flughafen, wurden wie geplant entsprechend gut betreut. Sie mussten sich einem Test mit einer Wärmekamera unterziehen, sind dann eingecheckt in ihren Hotels, wo ja strenge Sicherheitsvorkehrungen gelten, also Abstandsregeln und Hygienevorschriften. Und viele konnten dann eben schon am Nachmittag am Strand liegen und den schönen Tag genießen.
Aber die können nicht nur am Strand liegen. Die werden, ich habe es eben gesagt, weiterhin eng betreut. Was heißt das, Tag für Tag?
Sie werden Anrufe bekommen von den Behörden, von den Gesundheitsbehörden, die immer wieder prüfen, wie geht es Ihnen, wie ist der Gesundheitszustand, wie läuft es soweit. Also Sie sollen engmaschig überwacht werden. Allerdings muss man auch sehen, das sind ja 10.900 Touristen, die jetzt in den nächsten 2 Wochen kommen werden. Das ist eine ganze Menge. Ob die alle wirklich täglich einen Anruf bekommen, muss man sehen. Aber man möchte wohl tatsächlich nichts dem Zufall überlassen.
Es sind schon 10.900, haben Sie eben gesagt, aber da kommen ja noch viel, viel mehr. Wie geht's denn weiter in den nächsten Wochen?
Also eigentlich sollte der Saisonstart ja am 1. Juli sein. Dann wäre es möglich gewesen, dass jeder dann nach Mallorca kommt und nicht nur die, die sich jetzt für dieses Pilotprojekt quasi angemeldet haben, die jetzt schon das Glück hatten, schon vorher zu kommen. Nein, ab 1. Juli ist jetzt nicht mehr der aktuelle Punkt, sondern ab dem kommenden 21. Juni schon sollen die Grenzen wieder aufgehen in Spanien. Ab dann darf man also regulär wieder einreisen. Das heißt, dieses Pilotprojekt, das verkürzt sich von 2 Wochen überraschend auf 5-6 Tage, aber immerhin vielleicht dient ja dazu, tatsächlich ein paar Lehren daraus zu ziehen, wie es läuft und wo man noch verbessern kann.
Und dann geht es ran an den Strand oder vielleicht auch ins Restaurant, aber es wird ja weiterhin Beschränkungen geben. Davon gehe ich jedenfalls mal aus, richtig?
Richtig, also die Beschränkungen sind schon ganz erheblich. Natürlich gelten für die Restaurants und für die Hotels Obergrenzen. Also die Hotels dürfen beispielsweise nur die Hälfte ihrer Gäste bewirtschaften, die sie normalerweise empfangen können. Das Gleiche gilt auch für die Restaurants und Nachtclubs, Diskotheken müssen weiterhin geschlossen bleiben. Das trifft natürlich all jene hart, die gerne nach Mallorca kommen, um hier Party zu machen. Also an der Schinkenstraße ist alles noch wie ausgestorben und alles ist verrammelt. Der Bierkönig und ähnliche Läden, die werden wohl noch eine ganze Weile brauchen, bis sie wieder öffnen können.
Wie nehmen Sie denn in diesem Moment jetzt so die Stimmung auf Mallorca wahr? Sind die Mallorquiner einhellig begeistert, dass die Touristensaison nun endlich beginnt? Oder gibt es da auch so ein bisschen Angst, dass das Coronavirus mit einreist?
Die gibt es natürlich schon, die ist auch nicht unerheblich bei vielen. Denn auf den Balearen ist man ja bisher ganz glimpflich eigentlich davongekommen bei dieser Epidemie. In den letzten 2 Wochen hatten wir hier beispielsweise auf den Balearen, muss ich sagen, 19 Neuinfektionen. In Madrid waren es dagegen noch 1500. Also das zeigt, die ganze Epidemie ist hier schon auf einem sehr geringen Verlauf. Und man hofft natürlich, dass es jetzt nicht wieder angefacht wird und fragt schon auch, warum werden die Touristen nicht schon in Deutschland auf das Coronavirus getestet? Warum macht man nicht standardmäßig PCR-Tests, um mögliche Gefahren hier für die Bevölkerung auszuschließen?
Wir haben ja eben von dem Pilotprojekt Mallorca gesprochen. Heißt das, dass Mallorca jetzt so eine Art Vorbild ist für Spanien, für ganz Spanien, aber auch für die anderen Urlaubsländer?
Also auf den Balearen sieht man das tatsächlich so. Man ist auch mächtig stolz darauf. Die Präsidentin der Balearen hat das heute auch auf einer Pressekonferenz nochmal ganz klar gesagt, dass die Tatsache, dass es jetzt also hier dieses Pilotprojekt gibt, dass die Balearen voranpreschen können, schon auch ein Resultat ist der enormen Anstrengungen, die diese Inseln hier in den letzten Monaten unternommen haben. Einerseits eben tatsächlich wirklich hier das Virus wieder in den Griff zu bekommen, auf der anderen Seite auch wieder so sanft den Tourismus anlaufen zu lassen und mit Reiseveranstaltern etwa Kontakt aufzunehmen. Man ist stolz drauf und natürlich sieht es auch ganz gut aus, denn viele Länder sind ja nach wie vor für Touristen geschlossen, die Türkei beispielsweise, und das könnte dazu führen, dass dann doch mehr Touristen auf die Balearen kommen, als man das noch vor ein paar Wochen gedacht hätte.
Marc Dugge war das direkt von Mallorca. Die Grenzen innerhalb der EU sind wieder offen. Es kann gereist werden. Die Sorge, dass sich das Coronavirus mit den Reisenden wieder ausbreitet, ist durchaus gegeben. Sogar groß bei manchem. Aber noch wichtiger ist, sagt unser Brüsseler Kollege Holger Beckmann in seinem Kommentar, noch wichtiger ist, dass die europäischen Grenzen nie wieder geschlossen werden. Das, so Beckmann, sei nämlich ein vollkommen falsches Signal.
Um eins gleich vorweg zu sagen, die grenzenlose Reisefreiheit in Europa ist mit dem heutigen Tag noch nicht vollständig wiederhergestellt. Und ob sie es bis zum Anfang des nächsten Monats sein wird, das ist keineswegs sicher. Da reicht ein schneller Blick zum benachbarten Dänemark. Zwar öffnen auch die Dänen behutsam ihre Grenzübergänge wieder, aber längst nicht für alle und schon gar nicht unkontrolliert. Ausweis zeigen, Ferienbuchung vorlegen, das müssen die meisten, sonst ist die Einreise untersagt. Außer Menschen aus Schleswig-Holstein immerhin. Schließlich ist es auf den Tag 100 Jahre her, dass die Region Nordschleswig von Deutschland wieder an Dänemark übergegangen ist. Eine wirklich offene Grenze wäre da ein schöneres Symbol gewesen. Nach wie vor gilt in ganz Europa und im eigentlich doch grenzenlosen Schengen-Raum, hier macht jeder Staat, was er will. Grenzen schließen, Grenzen wieder öffnen, manche reinlassen, andere noch nicht, Kontrollen oder keine Kontrollen. Und alles ganz und gar unkoordiniert durch Brüssel, sodass jede und jeder vor einer Reise sich genau darüber informieren muss, welche Regeln wo wirklich gelten. Die Corona-Krise ist der verstörende Beweis dafür, dass es im Zweifel mit den offenen Schlagbäumen nicht weit her ist. Dabei überträgt sich das Virus von Mensch zu Mensch und nicht von einer Seite der Grenze auf die andere. Aber bei einer Bedrohung scheint es beinahe ein reflexartiges Verhalten zu sein, schnell zu schließen. Das Böse kommt bekanntlich immer von außen. Das hat zwar mit vernünftigem Handeln nichts zu tun, macht aber eine Menge Eindruck. Zumindest scheint so das Kalkül jener Politiker zu sein, die damit ganz schnell bei der Sache sind. Die gute Nachricht ist, jetzt öffnen sie die Grenzen nach und nach und jeder auf seine Weise wieder. Sie werden sie allerdings auch wieder schließen, wenn Corona sich irgendwo auf der anderen Seite einer Grenze wieder stärker ausbreitet. Egal, ob sie damit ein mühsam und in vielen Jahrzehnten gewachsenes Vertrauen in den Grenzregionen zerstören und alte Feindschaften neu beleben. Deshalb sollten sie das nicht tun, sondern stattdessen überlegen, wie sich das Virus besser unter Kontrolle halten lässt. Vielleicht würden sie dann ja auch darauf kommen, dass es möglicherweise nicht so klug ist, Ferienflieger wieder bis zum letzten Platz gefüllt Richtung Palma oder sonst wohin starten zu lassen. Denn offene Grenzen sind wichtig, ja, damit die Menschen in Europa zusammenhalten und zusammenkommen. Aber sie sind keine Einladung, in Corona-Zeiten wieder wild drauf loszureisen, als wäre nichts gewesen.
Holger Beckmann kommentierte. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Um die Kosten, die durch Corona entstehen, aufzufangen, plant der Bund in diesem Jahr eine sogenannte Rekordneuverschuldung. Das wurde am Nachmittag bekannt. Erste Informationen von Thorsten Huhn.
Die Bundesregierung will in diesem Jahr so viele neue Schulden aufnehmen wie nie zuvor. Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD, plant für das laufende Jahr einen zweiten Nachtragshaushalt. Damit nimmt er insgesamt Kredite von über 218 Milliarden Euro auf. Wie aus dem Bundesfinanzministerium zu hören ist, sollen damit vor allem Mehrausgaben für das Konjunkturpaket der Regierung finanziert werden, aber auch durch die Corona-Pandemie ausgelöste Steuermindereinnahmen. Der Etat für das kommende Jahr wird damit auf 509 Milliarden Euro steigen. Das ist deutlich mehr als bisher erwartet. Zur Erklärung heißt es, dass ein großer Teil der erst für 2021 oder sogar später vorgesehenen Ausgaben bereits für das laufende Jahr eingeplant seien. Deswegen falle auch die Neuverschuldung 2020 nun höher aus. Mit einkalkuliert sind auch vorhergesagte massive Steuermindereinnahmen. Aus dem Ministerium hieß es dazu, es gehe jetzt um eine konjunkturgerechte Finanzpolitik, um die Auswirkungen der Krise zu überwinden.
Thorsten Huhn, wie lange werden wir mit dem Coronavirus und den Folgen leben müssen? Die Antwort scheint relativ einfach. So lange, bis es eine verlässliche Impfung gibt, die alle Abstandsregelungen überflüssig macht. Also wird die Suche nach einem Impfstoff fieberhaft betrieben. Ein Biotech-Unternehmen, das sich an dieser Suche beteiligt, ist das deutsche Unternehmen CureVac. Und bei CureVac ist nun der Bund eingestiegen, berichtet Martin Polanski.
Als Wirtschaftsminister Peter Altmaier am Mittag in Berlin vor die Presse tritt, spricht er von einer entscheidenden Phase für die deutsche Politik. Noch sei das Land dabei, die Corona-Pandemie einzudämmen, aber schon jetzt gelte es, nach vorne zu schauen. Und auf dem Bildschirm zugeschaltet ist Dietmar Hopp, der Mehrheitseigner des Biotech-Unternehmens CureVac mit Hauptsitz in Tübingen. Dort will der Bund nun einsteigen mit 300 Millionen Euro. Konkret soll die Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW einen Anteil von 23% an CureVac übernehmen. Wirtschaftsminister Altmaier begründet dies mit der besonderen Bedeutung der Biotechnologie.
Für mich und für die gesamte Bundesregierung ist es deshalb auch aus industriepolitischer Sicht ganz elementar, dass wir erfolgversprechende Schlüsselindustrien, ob das digitale, künstliche Intelligenzindustrien sind, Elektrobatterien, chemische Industrie, dass wir diese Schlüsselindustrien am Standort Deutschland erhalten und stärken. Und das gilt ganz besonders für die Biotechnologie und für Life Sciences.
Der Staat wolle aber keinen Einfluss nehmen auf die geschäftspolitischen Entscheidungen bei CureVac. Das Unternehmen forscht unter anderem an einem Impfstoff gegen das Coronavirus, aber auch an neuen Therapien gegen Krebs. CureVac hält nach eigenen Angaben zurzeit mehr als 200 Patente. Mehrheitseigner Dietmar Hopp begrüßt via Bildschirm den Einstieg des Bundes. CureVac und der Bund hätten das gleiche Interesse, hochinnovative Forschung in Deutschland auszubauen. CureVac war im März in die Schlagzeilen geraten, weil die US-Regierung angeblich Interesse an dem Unternehmen und dessen Forschungsergebnissen hatte. Washington dementierte die Berichte allerdings. Jetzt steigt also der Bund ein und Wirtschaftsminister Altmaier betont seine Priorität für eine deutsche bzw. europäische Industriepolitik. Neue Weichenstellungen in Zeiten von Corona. Kommentar von Altmaier: Germany is not for sale.
Martin Polanski. Wie schnell wir alle aus dem sich einschleichenden Gefühl gerissen werden können, dass mit Corona ja nun bald alles gut sei, zeigen die Fälle in Göttingen. Erst massenhafte Infektionen in einem Hochhauskomplex, weil ganz offenbar vollkommen abstandslos gefeiert wurde, und nun neue Corona-Infektionen in einem anderen Häuserblock. Aus Göttingen Marco Schulze.
Seit heute Morgen stehen vor dem Wohnblock zwei Busse, mobile Testzentren. Die Bewohner des Hauses stehen mit Mund- und Nasenschutz davor, warten darauf, dass sie einsteigen dürfen. Dort werden ihre Abstriche genommen. Denn alle 700 Bewohner sollen nun diese mobilen Testzentren aufsuchen, so hat es die Stadt verordnet. Der Grund: zwei befreundete Frauen aus dem Wohnkomplex wurden am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet, sagt Stadtsprecher Kimian.
Wir testen heute und morgen und werden die Tests dann gesammelt zur Untersuchung geben. Und sobald die Testergebnisse vorliegen, werden die Bewohnerinnen und Bewohner darüber informiert.
Die Ergebnisse erwartet die Stadt frühestens Mittwoch. Bis dahin dürfen die Kinder des Wohnblocks weder zur Kita noch zur Schule. Polizei und Absperrzäune, die mit Planen überzogen sind, sorgen dafür, dass die Tests ohne Störung von außen stattfinden können. Es ist schon der zweite Göttinger Corona-Ausbruch in einem Hochhauskomplex innerhalb weniger Wochen. Doch einen Zusammenhang gebe es laut derzeitigen Erkenntnissen der Stadt nicht. Von einem Göttinger Phänomen könne auch keine Rede sein.
Das ist etwas, was jederzeit überall in jeder Stadt weltweit auftauchen kann. Wir haben es hier mit einem Pandemiegeschehen zu tun, mit einem Virus, der nicht vorhersagbar ist, wo er als nächstes auftaucht, wen er infiziert.
Die Stadt hat sich nach eigenen Angaben zufolge auch mit Hausverwaltungen weiterer größerer Wohnkomplexe in Verbindung gesetzt. Auch dort sollen nun individuelle Hygienekonzepte erstellt werden, so ein Sprecher.
Marco Schulze aus Göttingen. Und wieder ist in den USA ein Mann, ein Schwarzer, bei einer Polizeikontrolle erschossen worden. Diesmal in Atlanta im Bundesstaat Georgia. Nach den Schüssen am Freitagabend haben Politik und Polizei zwar sofort Konsequenzen gezogen, trotzdem bestätigt der Tod des 27-jährigen Rayshard Brooks all die, die über anhaltenden Rassismus in den USA klagen und seit Wochen protestieren. Aus Washington, Claudia Sarre.
Seit 3 Wochen gehen Menschen in den USA Tag für Tag auf die Straße, um gegen Polizeigewalt zu protestieren. Und doch passiert es wieder. Ein weißer Polizist erschießt einen Afroamerikaner. So geschehen am Freitagabend in Atlanta im Bundesstaat Georgia. Rayshard Brooks, ein 27-jähriger Familienvater, war am Steuer seines Autos auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants offenbar angetrunken eingeschlafen. 2 Polizeibeamte weckten ihn, weil er die Straße blockierte. Brooks widersetzt sich der Festnahme. Im Gerangel gelingt es ihm, einem der Beamten einen Elektroschocker abzunehmen. Als er damit auf den Polizisten zielt, fallen 2 Schüsse. Brooks stirbt später an seinen Schussverletzungen in einem Krankenhaus. Schon am Tag nach der Tat meldete die Bürgermeisterin von Atlanta, Keisha Lance Bottoms, offen Zweifel an der Verhältnismäßigkeit der Gewalt an. Cedric Alexander, ehemaliger Polizeichef in Georgia, sagte auf NPR, es hätte durchaus die Gelegenheit zur Deeskalation gegeben.
Als die Beamten ihn identifiziert hatten, wäre es auf jeden Fall auch möglich gewesen, ihn entweder nach Hause zu fahren oder ein Taxi zu rufen. Es muss nicht immer gleich zu einer Festnahme kommen. Die Beamten können das häufig selbst entscheiden. Vor allem in der momentan aufgeheizten Stimmung wäre das gut gewesen.
Der zuständige Staatsanwalt von Georgia sagte, er wolle bis Mitte der Woche entscheiden, ob gegen den Polizisten Anklage erhoben wird. Vorher sollten noch 2 Zeugen gehört werden. Der Tod sei vermeidbar gewesen, sagte der Anwalt von Brooks Familie Justin Miller auf CNN. Laut Gesetz sei ein Elektroschocker keine tödliche Waffe. Für den Polizisten habe keine Lebensgefahr bestanden.
Und trotzdem hat der Polizeibeamte entschieden, ihn in den Rücken zu schießen, während er wegrannte. Obwohl die Polizisten mehrere andere Handlungsoptionen gehabt hätten, die nicht den Tod zur Folge gehabt hätten. Das Verhalten war weder richtig noch angemessen.
Die NAACP, eine der wichtigsten schwarzen Bürgerrechtsorganisationen in den USA, hat für heute zum Marsch auf Georgia aufgerufen. Tausende Menschen versammelten sich am State Capitol in Atlanta, um für die Gleichbehandlung von Afroamerikanern und Weißen zu demonstrieren. Schon am Wochenende hat es im ganzen Land wieder Proteste gegen Rassismus und Polizeiwillkür gegeben. In Atlanta hatten Demonstranten stundenlang eine Autobahn blockiert. Dutzende Menschen wurden festgenommen.
Claudia Sarre aus den USA. Wer heute einen Durchbruch bei den Brexit-Gesprächen in Brüssel erwartet hatte, dürfte jetzt enttäuscht sein. Allzu hoch waren die Erwartungen allerdings auch nicht. Obwohl sich heute wirklich die Spitzen beider Seiten unterhielten, Ursula von der Leyen und Boris Johnson. Die weiteren Gespräche brauchen neuen Schwung. Darauf immerhin konnte man sich einigen. Aus Brüssel, Holger Roman.
Die Brexit-Uhr tickt wieder lauter. Daran hat auch die knapp 1-stündige Videokonferenz auf Chefebene nichts geändert. Auch nach dem virtuellen Treffen zwischen London und Brüssel bleiben die Briten dabei. Eine Verlängerung der Übergangsfrist um 1 oder 2 Jahre, wie sie der Austrittsvertrag eigentlich erlauben würde, kommt für sie trotz Corona-Krise nicht in Frage. In einer gemeinsamen Erklärung, die die 3 EU-Spitzen von der Leyen, Michel und Sassoli kurz nach Ende der Sitzung verschickten, heißt es dazu trocken, man nehme diese Entscheidung zur Kenntnis. Die Übergangsphase, in der das Vereinigte Königreich noch in Binnenmarkt- und Zollunion verbleibe, ende damit vertragsgemäß am 31. Dezember. Schon im Vorfeld hatte die EU-Kommission die Erwartungen an die Videoschalte mit dem britischen Premier Boris Johnson gedämpft. Eine Pressekonferenz, gemeinsam oder getrennt, hatten die Organisatoren gar nicht erst eingeplant. Stattdessen der nüchterne Hinweis darauf, dass der Austausch lediglich dazu diene, Zwischenbilanz zu ziehen, so wie man es vor Beginn der Verhandlungen vereinbart habe.
Il se trouve que cette réunion à haut niveau entre le Royaume-Uni
dieses High-Level-Meeting Meeting per Videoschalte sollte eine schlichte Bestandsaufnahme zum Stand der Beratungen sein. Und beide Seiten sind übereingekommen, das Treffen heute abzuhalten, aber nicht zwingenderweise anschließend auch eine Pressekonferenz. Für die weiteren Verhandlungen bedeutet das, um ein unterschriftsreifes Abkommen über die künftigen Beziehungen noch rechtzeitig bis zum Herbst fertig zu bekommen, bleiben den Expertenteams beider Seiten maximal noch gut 4 Monate. Denn am Ende müssen EU-Parlament und Europäischer Rat noch ihr Ja-Wort geben. Immerhin, die verbleibende Zeit will man nun so gut es geht nutzen, um doch noch eine möglichst umfassende Vereinbarung zustande zu bringen. Zu diesem Zweck sollten die Unterhändler ihre Gespräche im kommenden Juli intensivieren.
Holger Roman aus Brüssel. Ein russisches Gericht hat heute einen US-Bürger wegen Spionage zu 16 Jahren Haft verurteilt. Der 48-Jährige soll, so der Vorwurf, Staatsgeheimnisse auf einem USB-Stick gespeichert haben. Das ungewöhnlich hohe Urteil ist eventuell damit zu erklären, dass in den USA 2 russische Geschäftsleute mit vergleichbar hohen Strafen hinter Gittern sitzen. Aus Moskau Sabine Stöhr.
Nach seiner Verurteilung durch das Moskauer Stadtgericht muss Paul Whelan jetzt in eine Hochsicherheitsstrafkolonie. Der 50-Jährige ist im Dezember 2018 in Moskau verhaftet worden mit dem Vorwurf Spionage. Er soll Staatsgeheimnisse übergeben bekommen haben. Damals hatte er in einem Hotel übernachtet, um bei der Hochzeit seines Freundes und dessen russischer Frau dabei zu sein. Der US-Bürger weist alle Vorwürfe zurück und sein Anwalt erklärte im Prozess, Whelan habe den fraglichen USB-Stick von einem Bekannten angenommen, in dem Glauben, da seien Urlaubsfotos drauf. Es sei ein Hinterhalt gewesen. Tatsächlich, so das Gericht, soll auf dem Stick aber eine geheime Liste von Mitarbeitern einer der russischen Strafverfolgungsbehörden gewesen sein. Whelan selbst nannte das Urteil heute politisch und erklärte, er werde in Berufung gehen. Warum der US-Soldat, der auch noch weitere Staatsbürgerschaften trägt, zu einer so auffällig hohen Strafe verurteilt wurde, ist unklar. Möglicherweise soll er damit gegen einen der Russen ausgetauscht werden, die in den USA verurteilt wurden. Whelans Anwalt erklärte, das könnte nach Inkrafttreten des Urteils entschieden werden. Der Fall wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. Die US-Botschaft kritisierte den Prozess als unfair und hob hervor, dass keine Beweise vorgebracht worden seien. Der US-Botschafter in Moskau sagte, das alles werde sich nicht positiv auf die Beziehungen zwischen den USA und Russland auswirken.
Sabine Stöhr aus Moskau. Nach Thüringen wird nun auch in Brandenburg ein ganzer AfD-Landesverband vom Verfassungsschutz überwacht. Der gesamte Verband wurde zum rechtsextremistischen Verdachtsfall erklärt. Es geht dabei vor allem um den bisherigen Landeschef Andreas Kalbitz und den inzwischen aufgelösten radikal rechten sogenannten Flügel der Partei. Aus Potsdam Amelie Ernst.
Lange habe man Erkenntnisse gesammelt und diese abgesichert, denn die Entscheidung, die Brandenburger AfD als Verdachtsfall einzustufen, die sollte auch Bestand haben, sagt Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen. Doch nun gäbe es ein klares Bild.
Die Brandenburger AfD hat sich seit ihrer Gründung stetig radikalisiert und wird mittlerweile von Bestrebungen dominiert, die ganz eindeutig gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet sind.
Verfassungsschutzchef Jörg Müller sieht vor allem 3 Bereiche, die die Brandenburger AfD zum Beobachtungsobjekt machen. Die enge Verknüpfung mit rechtsextremen Strukturen wie dem Dritten Weg und dem Cottbuser Verein Zukunft Heimat, die immer noch starke Dominanz des mittlerweile aufgelösten Flügels und das menschenverachtende Weltbild, das die AfD vertrete. Müller zitiert aus einer Rede von Andreas Kalbitz.
Wir wollen die gar nicht integrieren. Wir wollen die remigrieren. Masseneinwanderung ist Messereinwanderung.
Mit Blick auf den rechtsextremen Flügel der AfD spricht Verfassungsschutzchef Müller von einer Scheinauflösung. Auch Andreas Kalbitz als einer ihrer führenden Vertreter pflege seine Kontakte nach wie vor.
Ich denke, auch da werden wir genau hinschauen müssen. Gibt es Ersatzveranstaltungen? Gibt es weiterhin Formate, auf die man sich verabredet? Fakt ist, dass die Positionierung des Flügel in keiner Art und Weise zurückgenommen wurde. Keine der Aussagen ist revidiert worden. Und deshalb gehe ich davon aus, die Menschen, die Akteure sind weiter aktiv.
Anhaltspunkte dafür hatte Andreas Kalbitz vor einigen Wochen selbst gegeben, nachdem seine Partei die Auflösung des Flügels beschlossen hatte.
Na, natürlich bleiben die einzelnen Mitglieder der AfD selbstverständlich und werden sich auch weiterhin politisch aktivieren. Das ist nicht die Frage. Ich werde doch nicht anfangen, die Telefonnummer meiner Parteifreunde aus dem Handy zu löschen. Und was ich den Mitgliedern, die ja alle AfD-Mitglieder sind, rate, ist, sich einzubringen in die AfD, wie es die Masse ja bisher auch schon gemacht hat. Es gibt genug zu tun an politischer Arbeit.
Von den anderen Fraktionen im Landtag kommt allgemeine Zustimmung zur Entscheidung des Verfassungsschutzes. So auch von CDU-Fraktionschef Jan Redmann.
Wir wissen, dass die Brandenburger AfD eng vernetzt ist mit dem Nazi-Milieu. Man sucht sogar die Kontakte von Abgrenzungen oder roten Linien. Kann da gar keine Rede sein. Der Brandenburger AfD-Landesverband steht aus unserer Sicht nicht mehr auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
Amelie Ernst aus Potsdam. Und das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5 mit Udo Schmidt.
NDR Info.